über Psalm 23. Ich hoffe, das stört euch nicht. Ich habe da auch schon lange nicht mehr drüber gepredigt, habe jetzt mal nachgeguckt in meinen Notizen und siehe da, vor 2 Jahren war das letzte Mal. Leider gibt's keinen Mitschnitt von der Predigt, aber so wie ich das in meinen Notizen gelesen habe, die auch immer sehr spärlich sind, ist es wahrscheinlich ein anderes Thema gewesen, als mir heute auf dem Herzen ist. Und ich habe eigentlich die letzten Wochen immer über das Wort Gottes gepredigt und das ist auch das, was mir sehr am Herzen liegt im Moment. Und ich war selber etwas überrascht, also heute Morgen stille Zeit gemacht. Und habe da dann Psalm 23 gelesen, irgendwer bezog sich in irgendeinem Bibelkommentar da drauf und irgendwie hat mich das total getroffen und ich dachte, okay, darüber muss ich auf jeden Fall heute Abend predigen und ich will das auf jeden Fall gerne machen. Und falls ihr den Psalm auswendig könnt, das kann ich mir ja fast vorstellen, dass ihr es vielleicht mal im Konfirmationsunterricht oder im Kommunionsunterricht habt auswendig lernen müssen oder irgendwann im Gottesdienst oder im Kindergottesdienst oder in der Schule oder was weiß ich wo, dann dürft ihr auch gerne einfach mitbrummen und könnt das Ding aufsagen. Psalm 23. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Todestal, fürchte ich doch kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Yeah. Und ich möchte gerne heute predigen über den Weg Gottes. So soll die Predigt heißen und ich denke, dass Psalm 23 sehr viel damit zu tun hat, weil es heißt ja, dass der Herr der Hirte ist und wir sind quasi dann die Schafe und gehen hinter ihm her und gehen diesen Weg, den Gott mit uns gehen möchte. Und das ist ja das, was wir wissen als Christen, dass Gott einen Weg mit uns hat und dass Gott daran interessiert ist, wie wir unser Leben leben und dass Gott vor uns hergehen möchte und uns zeigen möchte, wie wir leben sollen und wo es lang gehen soll. Und ich muss sagen, dass ich früher den Weg Gottes sehr, sehr unangenehm gefunden habe. Da war das immer was mir total Angst gemacht hat eigentlich und ich dachte, hey, der Weg Gottes, das muss etwas total Langweiliges, Uninteressantes, Blödes, Fieses, Unangenehmes und komplett Unattraktives eigentlich sein. Und als ich noch kein Christ war, da hatte ich natürlich viele Christen in meinem Umfeld und in meiner Schule und Leute, die mit mir geredet haben. Und die haben immer sehr viel mit mir geredet über den Weg Gottes und darüber, dass ich auf dem Weg der Sünde bin und dass das irgendwie ein ganz schlechter Weg ist. Und da habe ich immer gesagt, hier Storch, du musst echt mal die Seiten wechseln und du musst auf diesen Weg Gottes kommen. Und es kamen immer so ein paar Bibelverse dazu, nämlich aus dem Matthäusevangelium, die mir immer und immer wieder gesagt worden sind und über die ich nachher auch selber viel geredet habe und die, glaube ich, meistens total falsch verstanden habe. Und jetzt erst so in den letzten Wochen eigentlich ist mir klar geworden, dass das eigentlich ein totaler Unsinn ist, was ich immer über diese Verse gedacht habe. Da heißt es, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Aber die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Und das, was eigentlich immer so daraus gemacht worden ist, ist, der Weg zum Himmel, das ist ein ganz, ganz schmaler Weg. Und da kann man nicht irgendwie nach rechts und links gehen, weil der ist irgendwie so schmal. Wenn man irgendwie einen Schritt nach rechts geht und einen nach links oder umgekehrt, dann führt das auf keinen Fall zu was Gutem, weil dieser Weg ist ganz, ganz schmal. Und auf der anderen Seite ist dieser total breite Weg, der ins Verderben führt, dieser riesengroße breite Weg, der in die Hölle führt. Und das, was mir eigentlich immer vermittelt worden ist und was ich auch selber jahrelang gedacht habe, ist, dieser breite Weg, der ist richtig geil. Auf diesem breiten Weg ist alles, was das Leben interessant macht. Dieser breite Weg ist gepflastert mit Kinos und Diskotheken und da kann man Karriere machen und da gibt es Spielhallen und da gibt es alles, was irgendwie interessant ist. Aber auf diesem schmalen Weg, da gibt's nichts. Und dieser schmale Weg führt zwar irgendwann mal in den Himmel, aber dieser schmale Weg hat eigentlich nur etwas damit zu tun, dass man den ganzen Tag fromm ist. Und man muss beten und man muss fasten und man muss Bibel lesen und noch ein paar andere unangenehme Sachen machen, von denen ich damals auch noch gar nichts wusste. Und ich dachte, hey, das ist dieser schmale Weg. Und wenn das der Weg in den Himmel ist, dann finde ich das ganz schön ätzend und dann will ich da eigentlich gar nicht hin. Und es ist ganz interessant, und wir sind in den letzten Jahrhunderten unheimlich viele Bilder gemalt worden von christlichen Künstlern darüber, wie man sich diesen schmalen und den breiten Weg vorstellt. Und ich habe euch einfach mal ein Bild mitgebracht, das sehr neu ist, nämlich von 2001 oder 2003, weiß ich gar nicht mehr genau. Und das sieht wirklich aus wie aus so einem christlichen Bilderbuch, irgendwie schön mit Buntstiften, und Hannes macht das jetzt mal eben an. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Und das ist genau das, was ich immer gedacht habe und genau das, was wir, glaube ich, schon seit Jahrhunderten irgendwie vermitteln, dass dieser breite Weg eigentlich der total interessante Weg ist und dieser schmale Weg, das ist dieser hier, ist irgendwie einfach so ein kleiner Gebirgspfad, und vielleicht, wenn man Schweizer ist und dann steht man da drauf, oder wenn man Bergsteiger ist oder Wanderer, dann denkt man sich vielleicht noch, okay, das ist ganz schön, da ist ein Nadelwald, durch den man durchgehen kann. Aber eigentlich sieht dieser Weg total uninteressant aus. Und ich meine, man sieht das und wieder hin und wieder ist mal ein Schaf da und an einer Stelle begegnet einem sogar ein Engel. Aber ansonsten ist dieser Weg total uninteressant. Und das ist irgendwie diese Vorstellung, die ich immer hatte. Und ich habe sogar manchmal mit Leuten geredet damals, die gesagt haben, also die selber Christen waren, du kannst das Bild wieder ausmachen. Also die selber Christen waren und die gesagt haben, eigentlich ist doch das Ideale, dass man sein ganzes Leben auf dem breiten Weg geht und seinen Spaß hat. Und dann am Ende, kurz vor knapp, wenn der Körper eh schon verbraucht ist von all dem Spaß, den man hatte, dann könnte man sich auf dem Totenbett noch bekehren und hat danach noch den Himmel. Weil das ist halt das einzig Unangenehme an dem breiten Weg und das einzig Positive irgendwie an dem schmalen Weg. Dass auf dem schmalen Weg kommt dann der Himmel und auf dem anderen Weg kommt halt die Hölle. Und das war für viele, glaube ich, und ist für viele Christen, die ich kenne, die einzige Motivation, auf dem schmalen Weg zu bleiben. Weil sie wissen, am Ende kommt man dann wenigstens noch in den Himmel. Und ich möchte mal sagen, dass das echt totale Scheiße ist und dass ich solche Bilder mittlerweile schon fast als Rufmord empfinde, weil es einfach nicht so ist. Denn ich meine und ich weiß irgendwie, dass der Weg Gottes ein richtig geiler Weg ist. Und der Weg Gottes ist so ein Weg, wie es da im Psalm 23 beschrieben ist, dass Gott unser Hirte ist und dass Gott auf uns aufpasst und wie das der Herr selber uns versorgt, dass Jesus der gute Hirte ist. Da redet er im Johannes 10 einmal drüber, eine ziemlich lange Predigt. Und er sagt, hey, ich würde alles geben für meine Schafe und ich bin jemand, der wirklich da hinein investieren will. Und wir wissen doch eigentlich als Leute, die mit Jesus leben, oder wir sollten es wissen, dass dieses Leben mit Jesus etwas Geiles ist. Und dass es überhaupt nicht irgendwie darum geht, über diesen schmalen Weg zu gehen, dass man da nicht mehr irgendwie in Diskos geht, dass man nicht mehr irgendwie Billard spielen geht, dass man diese ganzen Sachen nicht mehr macht und nur noch in die Kirche geht. Wir wissen, dass das Quatsch ist. Und trotzdem ist das irgendwie etwas, wo ich theologisch mit groß geworden bin, und ich hoffe, dass den meisten von euch das nicht mehr so geht. Was ich immer wieder gehört habe, ist, als Christ darf man auf keinen Fall in Diskos gehen. Und man darf auf keinen Fall in Videotheken gehen. Und ich hatte mal eine Kundin damals in der Bücherstube, als ich da noch gearbeitet habe, die wollte eigentlich immer Videos haben, so christliche Videos, und wenn ich die nicht bestellen konnte, dann hat sie immer gesagt, sie würde ja eigentlich gerne in die Videothek gehen und da nachfragen, aber da könnte sie halt nicht reingehen als Christ. Und es ist mir immer wieder gesagt worden, das Problem ist, wenn Entrückung ist und der Herr holt die Seinen zu sich. Und du bist gerade zu diesem Zeitpunkt in einer Kneipe. Hast du Pech gehabt, dann bist du nicht dabei. Denn der Heilige Geist geht halt nicht da vorbei, wo die Sünder sind. Das ist der breite Weg. Und dann hast du dummerweise echt Pech gehabt. Und ich denke mir, meine Güte, so eine Scheiße. Ey, wenn das wahr wäre, dann hätte Jesus wahrscheinlich echt schlechte Karten gehabt, wenn er in Rückung gewesen wäre. Weil er ja, wie das sagen, die Evangelien ja dauernd irgendwie ständig mit den ganzen Leuten rumgehangen haben, mit denen keiner was zu tun haben wollte. Und wer weiß, in Rückung wäre gekommen und Jesus hätte gerade wieder mit irgendwelchen Nutten irgendwo gesessen und hätte denen das Evangelium erzählt. Oder wäre gerade mit irgendwelchen Weinsäufern in der Kneipe gewesen und hätte denen das Evangelium erzählt. Und zack, irgendwie in Rückung und der Heiland selbst wäre nicht dabei gewesen. Und ja, das wäre echt schon ziemlicher Fauxpas jetzt irgendwie so von Himmelsseite her. Aber hey, es wäre etwas, was möglich wäre. Und ich will echt sagen, ey, lasst uns wirklich dieses Bild begraben. Der schmale Weg ist nicht deshalb schmal, weil er scheiße ist, sondern der schmale Weg, und jetzt kommt eine echt tiefe theologische Aussage, ist deshalb schmal, weil der andere Weg so breit ist. Und das, was dahinter steht, ja, das, was dahinter steht, ist eigentlich, Okay, also GLTS macht den Weg etwas breiter, damit mit dem ist noch zu schmal. Und das, was dahinter steht, ist doch eigentlich, dass die meisten Wege, die wir als Menschen gehen können, irgendwo ins Verderben führen. Und dass nur ein Weg gibt, der wirklich zu Gott führt. Und deswegen ist der automatisch kleiner. Jesus sagt, hey, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater als durch mich. Und so ist es irgendwie. Es gibt nur einen Weg, und wieder zu Gott führt. Und es gibt nur einen Weg, der in den Himmel führt. Aber es gibt eben 1000 Möglichkeiten, den Himmel zu verpassen. Und es gibt irgendwie 1000 Möglichkeiten, an Gott vorbeizuleben. Und alle anderen Möglichkeiten, außer irgendwie diesem Weg Jesu, führen eben in die ganz andere Richtung. Und das heißt es einfach, dass dieser Weg breit ist. Er ist deshalb breit, weil es viele Meinungen da gibt, weil es viele Möglichkeiten gibt, weil er sehr pluralistisch ist. Und unser Weg ist deshalb schmal, weil es nur der einen Weg gibt und weil es der einzige Weg zu Gott ist. Und es hat nichts damit zu tun, dass dieser Weg irgendwie unattraktiv wäre. Und ich möchte echt mal sagen, im Gegenteil, dieser Weg Gottes ist ein sehr schöner Weg und es macht Spaß, da drauf zu gehen und es ist lustig, Christ zu sein und es ist eine angenehme Sache und es ist überhaupt nichts Fieses. Ey, und ich hoffe echt, dass wir das irgendwie lernen als Christen, das nicht mehr irgendwie so rüberzubringen und das nicht mehr irgendwie so zu kommunizieren. Und ich hoffe echt, dass keiner jetzt gleich im Kultshop vorbeigeht und fragt, ob wir dieses Ding als Poster haben da, damit man sich das irgendwie noch ins Auto hängt oder so. Sondern, dass wir das echt nicht mehr rüberbringen. Der Weg Gottes ist ein genialer Weg und ist ein guter Weg. Und es ist nicht anstrengend, darauf zu gehen, sondern es ist wirklich angenehm. Und wie es im Psalm schon heißt, irgendwie Gott versorgt uns mit allem da drauf, aber am Ende kommt noch das Allerbeste, dann kommt nicht noch der Himmel, wenn wir diesen Weg zu Ende gegangen sind. Und das Erste, was mir auffällt, wenn ich jetzt über den Weg Gottes predigen will, ist, dass der Weg Gottes etwas damit zu tun hat, dass Jesus unser Hirte sein will. Und dass Jesus derjenige ist, der vorangeht, dass wir Leute sind, die ihm nachfolgen und dass wir diesen Weg gehen, den Jesus uns bereits gezeigt hat und wir unseren Weg hinter Gott als Hirten hergehen. Und ich möchte mal behaupten, dass es eigentlich so ist, dass jeder Mensch irgendeinem Hirten nachfolgt. Dass jeder Mensch irgendwen hat, irgendwie ein Ideal, eine Person oder irgendetwas, wo man sagt, hey, ich will genauso leben, ich will genauso sein. Das ist etwas total Ideales und Positives und dem folge ich nach. Wir waren jetzt neulich mal im Museum, Alex und ich, vor ein paar Monaten, das war noch im Dezember, genau. Das war noch im Dezember und wir waren in Köln in einer Ausstellung von Edward Hopper, amerikanischer Künstler. Und da war auch eine Ausstellung daneben von so einem Fotografen, der Politiker im 20. Jahrhundert fotografiert hat und irgendwie so lauter große Leute fotografiert hat. Und unter anderem war eine ganze Wand da, wo bloß Bilder von Stalin waren. Und es war eine andere Wand da, da waren nur Bilder irgendwie aus dem Dritten Reich. Und da waren irgendwie so ganz normale menschliche Posen von Hitler. Sowas hatte ich irgendwie auch überhaupt noch nicht gesehen. Irgendwie nicht im Arbeitszimmer, nicht irgendwie bei Militärparaden, sondern so vorm Kamin gestanden und so. Und ich habe da vorgestanden und habe mir die Sachen angeguckt und keine Ahnung, irgendwie verstehe ich diese ganze Sache nicht so richtig. Also ich bin irgendwie kein politischer Mensch. Aber das, was ich immer wieder irgendwie sehe, wenn ich irgendwie an Hitler denke oder wenn ich irgendwie an Stalin denke und gerade an Hitler, ist eigentlich, dass dieser Mann ein unheimliches Charisma gehabt haben muss. Und dass ihm echt die Leute nachgefolgt sind in Massen. Und wenn man das mal liest, so diese ganzen Berichte so von 1930 oder so, dann ist er irgendwie durch die Stadt gefahren und spontan Menschenaufläufe da und die Leute haben ihm Blumen hinterhergeworfen und alle haben gejubelt und haben sich gefreut. Und viele Millionen Leute sind ihm wirklich von ganzem Herzen nachgefolgt. Und für die war das ganz klar, ich würde alles geben, irgendwie, damit diese Ideale umgesetzt werden. Ich würde alles irgendwie geben, um da mitmachen zu können. Und für diese Leute war es echt klar, dass das ihr ganzes Leben war. Und dann irgendwie so ein paar Jahre später, irgendwie als da die Welt ins Chaos gestürzt worden ist und wie als alles wieder kaputt war, haben unheimlich viele Leute gesagt, ey Mann, wie konnte mir das passieren? Ich bin echt total getäuscht worden. So habe ich mir das überhaupt nicht vorgestellt. Das sah am Anfang so gut aus, aber jetzt mittlerweile muss ich echt sagen, es ist scheiße geworden. Und bei uns ist das vielleicht nicht so drastisch. Und ich glaube irgendwie, dass es nicht so drastisch ist, liegt eigentlich daran, dass es im Moment auch nicht so diese ganzen großen Führer gibt und diese großen Helden, denen wirklich Millionen Leute nachlaufen. Aber ich glaube, dass auch wir für sowas empfänglich sind und dass jeder Mensch eigentlich irgendwo ein Vorbild hat oder dass jeder Mensch irgendetwas hat, dem er nacheifert und dem er nachläuft. Mittlerweile gibt es da sogar ein englisches Wort schon für, das heißt Role Model. Ich auswendig gelernt. Und das heißt eigentlich nichts anderes als, es ist irgendwo ein Ideal da und man versucht, das zu verwirklichen. Und vielleicht gibt es irgendwo so ein paar Prozent Leute, die wirklich völlige Individualisten sind und die sagen, hey, ich scheiße auf alles, irgendwie was andere Meinung ist und sowas, ich folge gar nichts nach. Aber die meisten von uns folgen irgendetwas nach. Und ich weiß, als ich so 16 war, 17, vielleicht 18, da hatte ich mir so ein paar Rockstars, denen ich irgendwie ganz intensiv nachgefolgt bin. Das ist mir heute schon fast peinlich. Aber da war so eine Phase, da haben wir alle Doors gehört. Und ich dachte echt, hey, Jim Morrison, irgendwie, das ist echt so ein richtig cooler Fucker. Ein Freund von mir hatte so einen kleinen Schattenriss von ihm irgendwie auf der Jacke gemalt. Und ich habe dann irgendwann, von dem gehört und dann habe ich den Film irgendwann gesehen und habe dann ein Buch von Jim Morrison gelesen und über sein Leben. Und ich habe da gelesen, der war in Paris und hat da gewohnt. Ich glaube, es war Paris, ich weiß es schon gar nicht mehr. War Paris, ne? Naja, alle Idole müssen sterben, also das. Na jedenfalls, er war in Paris und er ist immer morgens irgendwann aufgestanden, ist in eine Kneipe gegangen, hat sich total besoffen und ist mittags wieder rausgetragen worden aus der Kneipe, hat ein bisschen gepennt und als er wieder fit genug war, ist er zu einer Party gegangen. Und ich dachte, Alter, was ein Leben, wie geil ist das denn? Das ist wirklich der absolute Traum. Du bist Rockstar, du bist reich ohne Ende, du musst nicht arbeiten, du musst nicht zur Schule gehen, du musst gar nichts machen. Du kannst einfach morgens aufstehen und kannst deinem Lieblingshobby nachgehen, in die Kneipe gehen, wirst nachher rausgetragen, sogar dafür gibt es Leute und am Ende des Tages nochmal eine richtig geile Party. Und ich dachte, hey, so will ich leben. Das ist doch irgendwie genau das, was ich immer schon mit meinem Leben machen wollte. Das ist das, was ich immer schon vorgehabt habe. Ich will sein wie Jim Morrison. Und ich glaube irgendwie, wenn ich dem Weg gefolgt wäre, so eine Weile habe ich es gemacht und dann habe ich mich zum Glück bekehrt. Aber das wäre totale Scheiße geworden natürlich. Aber ich glaube, die Frage ist gar nicht so sehr, ob wir irgendwelchen Menschen nachfolgen. Und ich glaube, dass wir alle irgendwie schafmäßig am Start sind und dass wir alle Leute haben, denen wir nachfolgen. Und ich glaube, die Frage ist halt nicht, ob wir das machen, sondern die Frage ist vielmehr, ob sich das lohnt. Und ob das, was wir machen und die Leute, denen wir nachfolgen, ob das letztendlich zu etwas Gutem führt und was Gutes dabei rauskommt oder ob es nichts Gutes dabei rauskommt. Und ich, ja gut, jetzt hatte der Müll schon gesagt, das ist eine böse evangelistische Predigt. Und vielleicht bist du zum ersten Mal heute hier und weißt irgendwie auch gar nicht so genau, was dich hier erwartet und findest das vielleicht auch alles total komisch hier, aber gut, das macht dann ja auch nichts. Dann denk doch vielleicht mal irgendwie drüber nach, irgendwie, wie sieht das in deinem Leben aus? Wie sind deine Ideale? Wie sind die Leute, denen du nachfolgst? Und wie wird das am Ende sein? Kommt am Ende was Gutes dabei raus? Baut es dich auf? Bringt es dich weiter? Macht es dich stark für das Leben? Gibt es dir Freude? Gibt es dir Friede? Oder führt das letzten Endes zu was Schlechtem? Und das ist irgendwie, was Psalm 23 halt mir zunächst mal rüberbringt, ist, dass Gott einen guten Weg mit uns geht. Und da heißt es, dass er uns zum frischen Wasser führt und dass er uns zu grünen Wiesen führt und dass etwas Gutes dabei herauskommt und dass es einfach nicht so ist, dass Gott das aus Eigennutz macht oder aus irgendwelchen anderen Motiven und dass am Ende etwas Schlechtes dasteht, sondern das ist irgendwie schon mal eine Garantie, die wir haben. Wenn wir auf Gottes Weg sind und auf Gottes Weg bleiben, dann wird letzten Endes etwas Positives für uns dabei rauskommen. Und es ist schon, dass der Weg genial ist und wie das bei dem Weg schon alles dabei ist und wie weil Gott uns versorgen wird und weil Gott bei uns ist, aber dass das Ziel nachher noch etwas viel, viel Besseres ist. Und das ist so der letzte Punkt und das ist jetzt vielleicht der Christenpunkt der Predigt. Ich habe für euch auch noch was mitgebracht. Nämlich, ich habe mal darüber nachgedacht, was denn eigentlich so das Geilste für mich ist an diesem Weg mit Gott. Und ich habe gemerkt, dass das bei mir immer so ein paar Phasen gegeben hat. Oder vielmehr, ich glaube, das ist jetzt die zweite Phase, in der ich seit einer ganzen Weile schon drinstecke. Früher habe ich immer gesagt, das Geilste daran, mit Gott zu leben, ist, dass man irgendwann in den Himmel kommt. Und ich habe mich unheimlich darüber gefreut und darauf gefreut. Irgendwann ist das Leben hier passé, irgendwann die 80 Jahre auch um. Und man liegt irgendwie im Totenbett und irgendwo piept ein Herzschrittmacher. Und man weiß irgendwie, hey, bald bin ich endlich da. Und es ist immer noch so, ich freue mich immer noch drauf. Und ich weiß immer noch, wie das stimmt, was Paulus sagt, dass die Leiden und alle Sachen, die man jetzt durchmacht, in nichts ins Gewicht fallen gegenüber dem, was im Himmel auf uns wartet. Und dass das echt so sein wird, dass wir da ankommen und auf einmal ist alles irgendwie vorbei, worunter wir gelitten haben und nichts mehr irgendwie, was uns beschäftigt hat, ist mehr aktuell. Und es wird einfach nur herrlich sein. Und jetzt mittlerweile merke ich, dass mich das zwar noch freut, aber dass es nicht mehr so der Hauptaspekt ist. Und das, was mich mittlerweile unheimlich anspricht und wo ich echt hin will und wo ich Gott echt suche drüber und dass das mir gibt. Und ich glaube, dass das eine ganz wichtige Sache des Christentums ist, ist dieser fünfte Psalm, dieser fünfte Vers. Du bereitest mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt und mein Becher fließt über. Und dieser David war ja jemand, der sich mit Feinden echt gut ausgekannt hat. Also wenn ihr die Biografie von ihm mal lest, er war Soldat und er war viele Monate, viele Jahre seines Lebens auf der Flucht und er hat ein gefährliches Leben geführt und es waren unheimlich viele Leute da, die ihm ans Leben wollten und er war jemand, der oft in seinen Klamotten geschlafen hat, weil es immer sein konnte, dass nachts ein Überfall war und dann sofort aufstehen und mit einer Lanze in der Hand rausgehen und irgendwelche Typen niedermetzeln und er nie irgendwie eine Garantie dafür hatte, dass er den nächsten Morgen noch erlebt. Aber offensichtlich irgendwie war er trotzdem auf diesem Weg Gottes und Gott hat ihn innerhalb dieser ganzen Situation, in diesem ganzen stressigen Leben versorgt. Und er hat nicht irgendwie gesagt, Mann, das ist total scheiße hier, das ist ja sowas von anstrengend, immer mit dieser Rüstung rumlaufen und immer diese komischen verpeilten Typen um mich rum und die immer irgendwie wieder Blut vergießen und immer wieder auf der Flucht und diese ganzen Sachen, sondern er war immer noch jemand, der sagen konnte, hey, angesichts meiner Feinde, obwohl alles mich bedrängt, obwohl alle mich fertig machen wollen, bereitest du mir immer noch einen vollen Tisch. Und mein Becher fließt über und ich bin gesalbt und es geht mir eigentlich richtig gut, obwohl mich so vieles bedrängt. Und es mag sein, dass das heute bei uns nicht so schlimm ist. Also ich hoffe mal, dass es hier keiner ist, der ein paar Leute hat, die immer nach dem Leben trachten. Wahrscheinlich ist das auch nicht so. Aber wir haben auch eine Menge Feinde, die unsere Lebensqualität bedrohen und die unser Leben echt fertig machen wollen. Und das kann echt alles Mögliche sein. Das kann sein, dass wir schon seit Ewigkeiten arbeitslos sind oder das kann Einsamkeit sein, das kann Armut sein, das kann Krankheit sein, das kann echt alles Mögliche sein, was vor einem steht und was eigentlich eine ganz negative Sache ist und was einen wirklich richtig fertig machen kann und was man auch echt fertig machen will. Und da, inmitten dieser Situation, obwohl alle Feinde noch da sind, obwohl alles irgendwie immer noch völlig unverändert ist, immer noch sagen zu können, Alter, ich habe hier einen vollen Tisch, mir geht's richtig gut, Gott ist da mit allem, was er hat, ich habe Freude am Herrn, ich habe Frieden im Herrn und diese ganzen Dinge sind wirklich für mich in Ordnung, finde ich etwas unheimlich Attraktives. Und was dieser fünfte Psalm, dieser fünfte Vers eigentlich aussagt, ist, dass diese menschliche Denkweise nicht stimmt. Das, was man immer wieder hört und was die meisten Leute leben, ist doch eigentlich, Gefühle kommen immer von dem, wo wir gerade drin stecken. Gefühle haben immer etwas mit den Umständen zu tun, in denen wir gerade sind. Wenn wir in super Umständen sind, dann geht es uns gut. Und wenn unsere Umstände schlechter sind, dann geht es uns halt scheiße. Und es gibt überhaupt keine Möglichkeit, da rauszukommen, sondern es ist ganz, ganz klar, wenn die Umstände gut sind, dann sind wir gut, dann geht's uns gut. Und wenn die Umstände schlecht sind, dann geht's uns schlecht. Und wenn man irgendwie eine 1 geschrieben hat in der Schule, dann habe ich Leute gesehen, die sich echt gefreut haben darüber. Mir ist das leider nie passiert. Aber hey, man freut sich drüber. Oder wenn man irgendwie Führerscheinprüfung bestanden hat oder im Job ein bisschen weitergekommen ist und man kriegt mehr Geld oder man kriegt überhaupt gerade einen Job oder hat eine neue Freundin kennengelernt und die Einsamkeit ist vorbei, dann ist das etwas, wo man sich unheimlich drüber freuen kann. Aber halt auf der anderen Seite, wenn es gerade mal scheiße läuft und die Karre ist mal wieder verreckt und das Wasserbett ist geplatzt, jetzt... Ja, ihr lacht, das ist Fox Mulder passiert, habe ich nämlich jetzt neulich bei Akte X gesehen. Und das war ganz schön hart, jawohl. Und was war denn mit dem los? Der war den ganzen Tag scheiße drauf und ist am Ende noch erschossen worden. Ja, tolle. Und so kann das gehen. Weißt du, und das zieht einen Menschen echt total runter. Hey, und keine Ahnung, in was für Umständen ihr steckt. Ich weiß, dass wir viele Leute haben, die in scheiß Umständen drin sind. Aber das, was die Bibel sagt, ist, hey, es ist möglich, trotzdem ein erfülltes Leben zu haben, egal wie es um uns herum aussieht. Und das ist geil. Und es heißt auch irgendwie, dass Gott nicht die Welt total für uns ändert und dass es nicht so ist, dass wir Christen werden und auf einmal sind alle Wege gebahnt und alle Ampeln sind grün, sondern manches von dem, was scheiße ist im Leben, das bleibt einfach da. Und ich glaube auch, dass das Leben sich irgendwie nie so ändern wird, dass es keine Ups und Downs mehr gibt, sondern das Leben, hey, wir haben das Leben in seiner ganzen Fülle. Und das heißt, wir haben gute Sachen drin, wir haben schlechte Sachen da drin, aber Es ist möglich in all diesen Situationen, dass es uns gut geht. Und das ist etwas, was Gott machen will in unserem Leben. Und das ist etwas, was vollkommen unnatürlich ist. Und wenn man gerade echt richtig in der Scheiße steckt und alles ist irgendwie total schwul eigentlich, ey, und man kann immer noch sagen, ey, Gott bereitet mir einen Tisch im Angesicht all dieser Feinde und ich bin schon so lange arbeitslos, aber immer noch habe ich Freude und immer noch weiß ich, dass der Herr bei mir ist. Und ich bin immer noch krank, aber immer noch weiß ich, dass der Herr bei mir ist. Dann ist das etwas ganz Besonderes. Und Paulus hat mal geschrieben im Neuen Testament, Philipper 4, Vers 4 ist das, sagt er, freut euch alle Zeit. Und abermals sage ich euch, freut euch. So für die, die es am Anfang nicht kapiert haben des Verses oder die gedacht haben, der hat sich vielleicht versprochen, wiederholt das dann nochmal. Hey, abermals sage ich euch, freut euch. Und als er das geschrieben hat, das war jetzt nicht so nach einer super gelaufenen Evangelisation, wo sich 3000 Leute bekehrt haben. Und das war auch nicht irgendwie, nachdem er für einen Kollegen gebetet hat und dem da irgendwie ein drittes Bein gewachsen ist. Oder wo sonst irgendetwas Übernatürliches passiert ist, sondern er hat das im Knast geschrieben. Und er war im Gefängnis und er hat auf seine Hinrichtung gewartet und es war mit Sicherheit eine total schlimme Situation eigentlich. Und dieser ganze Brief handelt eigentlich nur von Freude. Nirgendwo im Neuen Testament ist so viel über Freude die Rede wie im Philipperbrief. Hey, und eigentlich würde man doch sagen, so von der normalen menschlichen Logik her, der hätte anders aussehen müssen, der Brief. Also wenn Paulus oder wenn ich Paulus gewesen wäre und ich würde im Gefängnis sitzen und ich würde meiner Gemeinde einen Brief schreiben, dann würde ich wahrscheinlich sagen, also Leute, ich bin hier im Knast, weil ich die ganze Zeit über Jesus geredet habe und als verantwortlicher Leiter empfehle ich euch, tut das nicht. Echt, haltet den Ball ein bisschen flach, betet für bessere Zeiten. Aber passt echt auf, dass euch das nicht passiert. Weil es ist ein totales Rattenloch hier und ich bin in einer Zweierzelle und andere schnarcht und ich weiß, dass ich hingerichtet werde und es ist totale Scheiße. Hey, aber Paulus schreibt diesen Brief und du denkst irgendwie, der sitzt auf einer Blumenwiese, der ist total begeistert und die ganze Zeit, hey, freut euch in Anfechtungen, freut euch in allem, freut euch hier, freut euch da, einmal Grund zur Freude und betet weiter auch und ja, freut euch noch so ein bisschen. Und der motiviert sie echt total in dieser total schlimmen Situation. Und ich glaube, das ist es, was es heißt, irgendwie dieser fünfte Vers. Das ist es irgendwie, dass Gott uns einen Tisch bereiten kann angesichts unserer Feinde. Und das ist echt das, wo Gott uns hinhaben möchte und was wirklich geistliche Reife ist. Ich glaube, dass viele Christen sind echt so drauf, dass sie eigentlich ein ganzes Leben lang murren und immer irgendwie etwas haben, wo sie unzufrieden mit sind. Und sie kommen niemals in diese stabile Freude Gottes hinein und diesen stabilen Frieden Gottes hinein. Und ich glaube, dass das eigentlich nicht sein sollte, sondern dass Jesus sich für uns wünscht, dass wir Menschen sind, die unabhängig sind von den Lebensumständen, dass wir Leute sind, die immer in Gottes Versorgung sind, die immer an diesem Psalm 23 leben, ganz egal, wie die Umstände eigentlich sind, in denen wir sind. Und natürlich glaube ich auch irgendwie, dass Gott Umstände ändert. Das ist ganz klar. Und ich bete irgendwie auch immer gerne dafür. Und ich bete gerne für jeden, der irgendwie eine Frau sucht oder einen Mann oder der einen Job sucht oder eine Jobin oder keine Ahnung was. Irgendwie, das ist ja klar, dass Gott irgendwie sowas auch ändern kann. Aber ich glaube, dass das Leben niemals total perfekt sein wird. Und wenn wir darauf warten, irgendwie, dass wir oder sagen, wir fangen an, fröhlich zu sein, wir fangen an, glücklich zu sein, wenn das Leben vollkommen ist, dann werden wir niemals anfangen, richtig glücklich zu sein. Aber das, was Gott will, ist, dass wir glücklich sind in jeder Situation und dass immer irgendwie das sichtbar ist, dass er unser Hirte ist, dass er bei uns ist und dass er uns frei macht von diesen Dingen. Und Jesus sagt, letzter Vers jetzt für heute, im Johannes 16,33 müsste es sein, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, denn ich habe die Welt überwunden. Und das heißt nicht irgendwie, dass er die Welt verändert für uns, sondern das heißt, er hat die Welt überwunden, er ist darüber hinausgegangen und wir können deswegen getrost sein, weil wir auch über diese Welt hinausgehen können und weil uns diese ganzen normalen menschlichen Gesetze, wie eben, wir können nicht gut drauf sein, wenn alles scheiße ist, überhaupt nicht mehr interessieren müssen, weil wir in einer ganz anderen Dimension leben, weil wir eine ganz andere Motivation haben, weil wir eine ganz andere Kraft haben als die Menschen drumherum und es uns immer gut gehen kann, ganz egal, wie diese Umstände sind. Hey, und das ist letzten Endes der Weg Gottes. Und dieser Weg Gottes ist total gut. Und ich glaube, es gibt nichts Besseres, irgendwie, als in jeder Situation, in jedem Lebensumstand volle Genüge zu haben, als immer Frieden zu haben, als immer Freude zu haben und einfach immer diese Fülle Gottes zu haben. Und dafür würde ich, glaube ich, auch jeden anderen Weg stehen lassen. Also, nee, würde ich mit Sicherheit machen. Okay, Amen. Ich würde gerne noch mit euch beten, bevor wir jetzt gleich hier mit dem Lobpreis anfangen. Wir würden auch gleich gerne natürlich im Lobpreis noch beten. Unser Ministry-Team stellt sich doch mal eben hin, wenn es geht.